Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung und einer der Gründer von Reteach. Ich bin heute zum Gespräch verabredet mit Marc Johansen aus Hamburg. Marc ist der CEO und Founder von Head Start Studios. Head Start Studios steht hinter so erfolgreichen Kursangeboten wie den digitalen Marketingkursen von den Online-Marketing-Rockstars, aber auch einiger Academies, unter anderem von Google. Und Marc ist absoluter Spezialist für das Thema kohortenbasiertes Lernen. Und genau darum soll es heute im Podcast gehen. Und bevor wir jetzt das Podcast starten, zwei kurze Hinweise in eigener Sache. Der erste Hinweis ist das, was wir meistens am Ende bringen, aber ihr wahrscheinlich immer schon ausgeschaltet habt. Wir leben von Empfehlungen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt, während ihr den Podcast zuhört, mal den Player aufmacht und uns eine positive, hoffentlich Rezension, ein Review schreiben könntet. Das ist extrem hilfreich für die Sichtbarkeit und damit Reichweite unseres Podcasts. Und das Zweite ist auch ebenfalls ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind ja hier werbefrei und wollen auch werbefrei bleiben. Und wir stellen auch nicht so in den Vordergrund, was wir machen. Aber wir sind ein Softwarehaus aus Berlin und wir unterstützen mit unserer Reteach-Software viele Formen der digitalen Weiterbildung, aber eben vor allem auch das sogenannte kohortenbasierte Lernen. Das heißt, wenn ihr euch heute durch das Gespräch mit Marc Johansen, der in diesem Bereich ein absoluter Fachmann ist, für das Thema kohortenbasiertes Lernen interessiert und dort eine technische Plattform sucht, dann sucht doch gerne mal das Gespräch mit uns. Ihr könnt euch mit uns über die Webseite in Verbindung setzen oder gerne auch mit mir persönlich über LinkedIn. So, jetzt geht's aber los und ich wünsche euch viel Spaß im heutigen Gespräch mit Marc Johansen von Head Start Studios. Moin Moin Marc, als Hamburger darf ich dich ja mit Moin Moin begrüßen. Wie geht's dir?
Auf jeden Fall. Moin Moin Andreas, mir geht's gut. Vielen Dank. Schön, dass ich da hier sein kann.
Ja, ich freue mich total auf unser heutiges Gespräch. Ist ja ein Riesenthema, ein Megathema, was wir uns vorgenommen haben. Stichwort kohortenbasiertes Lernen. Das ist für viele in Deutschland noch ein etwas neuer Begriff. In den USA ist das ja schon der Megatrend, ja oft als die eigentlich vierte Evolutionsstufe im Lernen bezeichnet. Und ich bin total froh, dass ich mit dir einen kompetenten Gesprächspartner habe, der das nicht nur aus der Theorie beurteilen kann, sondern auch vor allem aus der Praxis. Vielleicht gibst du uns erstmal einen kurzen Überblick, was ihr so macht als Firma. Und dann nähern wir uns mal diesem eigentlichen Thema.
Ja, gerne. Also wir als Head Start Studios entwickeln Online-Lernprogramme, also digitales E-Learning und zwar Programme, die, wie du schon sagtest, kohortenbasiert sind und die einen fixen Starttermin haben, über einen gewissen Zeitraum laufen, kontinuierliches Lernen anbieten und ganz viele kollaborative Elemente beinhalten.
Und das macht ihr, glaube ich, sowohl für die OMR, also Online Marketing Rockstars, ist ja eine der größten Plattformen für digitales Marketing in Deutschland, aber auch für andere Unternehmen. Ich glaube auch eine Google School.
Wir sind tatsächlich seit unserer Gründung eigentlich eng mit Google verbandelt und machen zum Beispiel Squared Online, ein Digital Marketing und Leadership Programm gemeinsam mit Google, das wir gemeinsam mit Google entwickelt haben. Wir haben die Kooperation mit OMR, wie du schon sagtest, wo wir für die Entwicklung, Didaktik und Durchführung der OMR Academy zuständig sind. Und wir machen auch für große Corporates spezialisierte Entwicklungsprogramme. Wir haben mit der Commerzbank, mit Henkel, mit der Allianz, mit den Global Investors von denen große Entwicklungsprogramme, vor allem im Digital Marketing und in Digital Transformation Team gemacht.
Klasse. Ja, dann lass uns doch mal diesen Begriff, den jetzt auch viele in der deutschen Weiterbildungsbranche vielleicht noch nicht so oft gehört haben, erstmal aufdröseln. Und vielleicht gibst du uns erstmal einen Überblick, wie sieht so ein typisches Lernprogramm aus? Du kannst dir jetzt ein Beispiel aussuchen aus eurem Portfolio. Einfach mal jetzt sozusagen auf der Tonspur unseren Zuhörerinnen zu vermitteln, was bedeutet das überhaupt, ein kohortenbasiertes Lernprogramm?
im E-Learning hast du ja häufig die Fälle, dass man sich irgendwo einloggt, alleine gelassen wird und dann für sich irgendwelche Videos anschauen muss oder irgendwelche Programme macht. Daran glauben wir vom Lernansatz her nicht, sondern wir glauben eigentlich total daran, dass man durch eine Lernerfahrung durchgeführt werden muss, einen Guided Learning Ansatz hat. Und das funktioniert vor allem in einer Kohorte mit einem, sag ich mal, mit einem Starttermin, wo ich weiß, jetzt beginnt mein Lernen, da bekomme ich Zugang zu einem virtuellen Campus und durchlaufe ein Programm in, sag ich mal, in klarer Schrittigkeit über zum Beispiel 10 Wochen, 12 Wochen oder so, wo ich jede Woche einen gewissen Lerneinsatz zeigen muss, also ein paar Stunden an Lernzeit investieren muss und wo ich dann Schritt für Schritt eigentlich meine Lernziele erreiche und durchgeführt werde. Ne? Dazu gehören dann ganz viele Elemente, die mich unterschiedlich auf unterschiedliche Art und Weise animieren, immer wieder was Neues zu machen. Da gehören Videoelemente dazu, da gehören Social Learning Elemente dazu oder Live-Events, sage ich mal, die mich immer wieder aufs Neue motivieren und engagieren, auch den Lernpfad nicht zu verlassen und weiterzumachen. Ne? Und wir bauen da ganz viele Lernübungen ein, Case Studies ein, auch Projektarbeiten ein, um sicherzustellen, dass das Lernengagement die ganze Zeit hochläuft und oder hochgehalten wird und die einzelnen Lerner mit großer Motivation, aber auch mit unterschiedlichen Sachen immer wieder engagiert werden und motiviert werden. Und ne, so ein Lernprogramm läuft dann über einen Zeitraum von, wie gesagt, vielleicht 10, 12 Wochen, mit dem Ziel, kontinuierlich sich mit den Inhalten immer wieder zu beschäftigen und etappenweise auch gewisse Lernziele zu erreichen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für uns ist dabei, dass wir den Lernenden eben nicht alleine lassen, auf seine eigene Motivation ruhen lassen, sondern es immer wieder durch unterschiedliche Ansätze schaffen, die Teilnehmer dann auch zu motivieren, durch Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern immer wieder dazu zu bringen, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Na, damit man am Ende einfach auch klare Lernziele erfüllt und gewisse Sachen durch die Wiederholung, durch das ständige Beschäftigen damit und auch durch die Anwendung auch wirklich verinnerlicht und im Kopf manifestiert und dann auch wirkliche Lernziele erreicht.
Und sind das jetzt unternehmensinterne Programme? Sind das unternehmensübergreifende Programme, wo dann die Kohorten auch gemischt werden? Oder ist es sowohl als auch?
Das ist sowohl als auch. Hängt total davon ab, was für eine Form von Programm wir gerade anbieten. Also wir machen offene Kohorten. Das heißt, Kohorten, wo sich Einzelpersonen oder auch kleine Teams oder auch größere Teams anmelden können, wo aber eben nicht nur ein Unternehmen vertreten ist, sondern ganz viele und wo dann, keine Ahnung, 100, 150, 200 Teilnehmer aus unterschiedlichsten Unternehmen zusammen so einen Lernpfad durchlaufen und dann in wechselnder Zusammenstellung auch in kleineren Gruppen wieder zusammenarbeiten und zusammen lernen, über ein Forum, über andere Austauschmöglichkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten in diesem Netzwerk sich Sachen erarbeiten. Das ist so dieser offene Ansatz mit unterschiedlichen Unternehmen. Alternativ dazu bieten wir aber auch die Möglichkeit an, dass wir unternehmensspezifische Kohorten machen, wo ein Unternehmen sagt, hey, ich kaufe mir jetzt sozusagen zu dem Thema eine Kohorte für mich alleine, um vielleicht auch unternehmensspezifische Themen oder Zielsetzungen innerhalb dieser Kohorte mit dem ausgesuchten Team von x Leuten dann zu durchlaufen und dann auch vielleicht in unserem Programm zu lösen.
Okay, prima. Ich glaube, das ist so, wenn man mal so die letzten Jahrzehnte anguckt in der beruflichen Weiterbildung, dann entspricht ja dieses kohortenbasierte Lernen ja auch am ehesten vielleicht noch der, also jetzt nicht missverstehen, der klassischen Präsenzschulung aus Sicht des Kunden. Ja, das heißt, ich kaufe für Mitarbeiter als Incentive, als Weiterbildung kaufe ich ein Seminar ein. Das wird von ein oder zwei Trainerinnen begleitet. Das findet zu festen Zeitpunkten statt. Das kostet Euro X. Und am Ende habe ich hoffentlich einen Lernerfolg. Nicht? Das ist ja, glaube ich, aus Unternehmenssicht immer noch etwas konkreter und einfacher zu verstehen als das klassische Online-Lernen, das selbstgesteuerte Lernen. Wo ich als Unternehmen mir oft noch so ein bisschen eigentlich die Erfahrung fehlt, wie sowas funktionieren kann. Ist das jetzt auch so ein bisschen eure Erfahrung, dass sich das leichter verkaufen lässt als klassisches Online-Lernen? Oder hat sich diese Frage für euch die gestellt, weil ihr das reine 24/7 On-Demand-Lernen gar nicht anbietet?
Unser Angebot hat sich ja aus dem Markt heraus entwickelt und aus der Nachfrage heraus entwickelt und aus den Erfolgsstories, die wir aufzuweisen haben. Also was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, dass diese Erfahrung über einen gewissen Zeitraum kontinuierlich zu lernen, ist ganz, ganz wichtig und führt zu einem vergrößerten Lernerfolg. Dieses klassische E-Learning 24/7 Zugang, ich schaue mir gewisse Sachen an, werde alleine gelassen. Das ist halt etwas, was wir von den Lernerfolgen her, wo wir auch Sachen in unserem Portfolio hatten und auch gemacht haben, wo wir aber gemerkt haben, die Motivation der Teilnehmer ist am Anfang ganz hoch, legt sich dann aber nach einer Anfangseuphorie doch sehr schnell. Und dann ist es immer sehr schwierig, die Motivation hochzuhalten und am Ende tatsächlich sicherzustellen, dass diese Lerninhalte auch wirklich durchgearbeitet werden und durchgeführt werden. Und dann ist es am Ende so ein bisschen vergebene Liebesmühe, da solche Programme anzubieten. Mhm. Deswegen haben wir gemerkt, ein begleitetes Lernen funktioniert viel besser, wo wir aber natürlich diese 24/7 inhaltlichen Zugangsmöglichkeiten sozusagen trotzdem anbieten. Also wir haben Programme aufgesetzt, die zwar einen Starttermin haben, ein paar Deadlines haben, wo man vielleicht irgendwelche Gruppenarbeiten abliefern muss und wo es auch so zusammenkommen Zeiten gibt, wo man halt eine Live-Session meinetwegen macht. Aber ansonsten hat man um diese wenigen Fixtermine herum immer noch diese totale Flexibilität des typischen 24/7-Lernens, weil wir immer noch auf einem virtuellen Campus unterwegs sind und arbeiten, weil wir immer noch auf diesem Campus diverse Aufgaben, Case-Studies, Übungen, Quizzes etc. anbieten und das zu der Lernerfahrung natürlich wesentlich beiträgt und dazugehört. Wir kombinieren das nur mit diesem Guided Learning Approach parallel und schaffen dadurch eine gewisse Verbindlichkeit, dieses nicht alleine gelassen sein und unterstützt natürlich total diese Social Learning Elemente, an die wir ganz, ganz fest glauben, wenn es um den Lernerfolg geht und um die tatsächlichen Ergebnisse, die aus der Weiterbildung auch herausgearbeitet werden sollen. Weil jede Anwendung und jedes Beschäftigen mit Themen und auch im Austausch und in der Kommunikation mit anderen führt zu wesentlich größeren Lernerfolgen, als wenn man es für sich alleine machen würde. Und deswegen ist es für uns so ein, das ist eigentlich am Ende die Best Practice aus der alten Welt und den typischen Seminaren und der Möglichkeit, 24/7 auf irgendwelche Inhalte zurückzugreifen.
Lass uns doch gleich mal bei diesem Thema Social Learning bleiben. Ich hatte ja hier mal im Podcast den Daniel Jung zu Gast. Das ist der Mathe-Guru in Deutschland mit, ich glaube, 800 Millionen Video-Views auf seinen Mathe-Kursen. Und der hat mir was von der Lernpyramide erzählt. Das habe ich mir gemerkt. Und er sagte, am besten lernst du eigentlich, wenn du einem anderen etwas erklärst. Das ist ja nach meinem Verständnis, ich bin ja jetzt anders als du, habe ja nicht so ein didaktisches Fundament. Das scheint mir auch eine wesentliche Komponente des Social Learning zu sein, oder? Dass man dort in einer aktiveren Rolle ist als der passive Zuhörer. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen besser erklären, als ich das kann und welche Komponenten jetzt eigentlich den Erfolg des beim Social Learning ausmachen.
Ja, also es ist tatsächlich so, gibt es ganz viele Studien, die kann ich auch nur bestätigen, aus den Erfahrungen, die wir haben, dass man viel mehr lernt und viel nachhaltiger lernt, wenn man Sachen anwendet und darüber spricht. Also es ist tatsächlich so, dass man, wenn man Inhalte nur hört, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie hängen bleibt, bei vielleicht 20% liegt, wenn man es einmal hört. Wenn man es dazu sieht in irgendeiner Form, dann steigert sich, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit um ein paar Prozent. Hören und sehen ist dann so eine 50% Wahrscheinlichkeit. Aber richtig nachhaltig hängen bleiben im Kopf, tut es dann wirklich nur, wenn man wirklich darüber spricht, wenn man einen Austausch hat, wenn man mit anderen darüber sich unterhält. Und ich glaube, das ist so vielleicht 70-80% Wahrscheinlichkeit, dass das hängen bleibt. Und tatsächlich in der Anwendung liegt es bei 90%. Das heißt, wenn ich es tatsächlich schaffen möchte, dass die Inhalte, die wir vermitteln wollen, auch für nachlaufende Sachen dann angewendet werden und verstanden werden, dann sollte man dafür sorgen, dass die Inhalte angewandt werden und in einem Austausch erarbeitet werden. Weil dann kann man ziemlich sicher sein, dass das dann auch tatsächlich hängen bleibt.
Das kennen wir auch alle schon aus der Schule, nicht? Das war eigentlich die klassische Gruppenarbeit. Ne? Dass man dann in der Gruppe arbeitet, dann gibt es aktivere Schüler und weniger aktive und jeder findet da seine Rolle.
Ja. Und genauso ist es, ne? Ich glaube, auch das ist beim Social Learning ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, so wie das früher ja auch schon war, wie du schon beschreibst, in der typischen Gruppenarbeit oder Projektarbeit. Ich glaube, die besten Ergebnisse erfährt man dann am Ende immer oder erzielt man immer, wenn man ein möglichst diverses Team hat, was unterschiedliche Kompetenzen vielleicht auch ausfüllt, die sich dann in Summe am Ende ergänzen. Und das ist auch wieder die Erfahrung, die wir machen, dass es im Lernen genauso ist. Wenn man gewisse Aufgaben hat, kommt man zum bestmöglichen Ergebnis, indem man vielleicht unterschiedliche Aufgaben verteilt, sich in einer Gruppe, die nicht total gleich ist, auch austauscht und damit es dann schafft, von unterschiedlichen Perspektiven sich des Problems vielleicht zu lösen, zu nähern und dementsprechend die Lösung immer viel, viel höherwertiger wird und besser wird. Und das ist tatsächlich in Studien nachgewiesen. Wir sehen das in unseren Programmen, dass es wunderbar funktioniert, weil einfach diese Ergänzung durch andere Perspektiven, durch andere Gedanken in so einer kollaborativen Art und Weise, sich dieser Themen zu nähern, einfach ein deutlich besseres Ergebnis zeigt.
Es hat sich aber auf dem deutschen Markt ja noch nicht so stark durchgesetzt, nicht? Nach meiner Beobachtung. Natürlich hat sich jetzt der gesamte Markt der Weiterbildung durch Covid sehr stark digitalisiert. Mhm. Aber was wir ja sehen, ist ja eigentlich, dass überall jetzt durch Einsatz von Zoom und Teams doch eigentlich, dass die Präsenzschulung einfach ins digitale Klassenzimmer verlagert wurde. Klar, dann gibt es noch die alten Formen, nicht? Web-based Training, 45 Minuten Webinar nonstop und so weiter. Mhm. Aber warum würdest du sagen, ist das jetzt mal wieder eine übliche Entwicklung, dass wir da in Deutschland noch nicht so weit sind? Also in den USA gibt es ja schon extrem erfolgreiche Vorbilder. Mir fallen jetzt gerade die Namen nicht ein, aber ich glaube Second Brain oder so ähnlich. Sind ja riesige Lernkohorten. Ist das auch deine Beobachtung, dass andere Märkte weiter sind?
Sagen wir mal so, ich glaube, es werden sich einfach langfristig diese Lernansätze durchsetzen, die den größten Lernerfolg versprechen. Na, und ich glaube, was wir in Deutschland jetzt sehen, auch natürlich aufgrund der Pandemie, dass in irgendeiner Form nach einer schnellen Lösung gesucht wird, um die vielleicht nicht mehr möglichen Optionen, die man mit irgendwelchen Seminaren etc. hatte, schnell zu ersetzen. Und da bietet sich natürlich an, dass man das einfach jetzt mit einer Videokamera löst und genauso Frontalbeschallung und Frontalunterricht vielleicht macht, nur über die Kamera. Nur das hat am Ende nicht denselben Lerneffekt. Das, was du gerade beschrieben hast, ist halt genau das, was wir sehen, auch in größeren Ansätzen, dass dieser Ansatz über ein begleitetes Lernen mit diesen kollaborativen Elementen einfach am Ende mehr herauskommt. Weil es kommt nicht darauf an, einfach nur Wissen zu vermitteln. Auch das ist ja auch so ein klassisches Lernthema, glaube ich, auch in Deutschland, wo Frontalbeschallung dazu dient, um irgendwie Lerninhalte zu vermitteln, wo aber nicht so sehr der Wert darauf gelegt wird, wie sehr diese Inhalte denn auch am Ende verstanden sind, angewendet werden können und wie häufig man vielleicht diese Frontalbeschallung braucht, um überhaupt zu denselben Zielen zu kommen. Auch auf wissenschaftlich fundierter Basis können wir halt sehen, dass diese Anwendungselemente ganz stark dazu führen und der Austausch mit anderen Menschen dazu führen, dass das viel schneller geht als durch eine simple Frontalbeschallung, sage ich mal.
Ja, ich glaube ja auch gerade, dass dieser Austausch zwischen in der Praxis dann so wertvoll ist. Ich kann mich erinnern hier auch an das Podcast mit Leo Marose, dem Gründer von Stackfuel, die ja IT-Kohorten haben. Und die ganz überrascht waren, wie gut es ankam, als sie diese Kohorten geöffnet haben für andere Unternehmen. Die waren sozusagen erst unternehmensintern und dann haben sie die geöffnet. Und es hat sich eben nicht bewahrheitet, dass die Unternehmen sagen, um Gottes Willen, wir müssen hier closed shop bleiben, sondern alle haben eigentlich davon profitiert, weil dann eben dieser unternehmensübergreifende Erfahrungsaustausch noch dazu kam.
Das ist gerade ein großer Effekt, den wir auch tatsächlich sehen. Wir stehen immer in Diskussion mit Unternehmen, weil wir ja vor allem Erwachsenen- oder Weiterbildung für Unternehmen dann am Ende der auch machen für berufliche Themen, Marketing etc. Da merken wir halt oder haben wir immer wieder diese Diskussion. Auf der einen Seite wollen Unternehmen spezifisch auf sich zugeschnitten Lösungen haben, was sicherlich einen großen Mehrwert liefert. Auf der anderen Seite merken sie aber auch, dass ihnen dadurch, dass sie es für andere Unternehmen dann eben schließen und keinen externen Input sozusagen zulassen, dass ihnen wiederum dieser Netzwerkcharakter und dieser Input durch neue Gedanken, neue Firmen, neue Perspektiven dann vielleicht fehlt. Und insofern haben beide Ansätze natürlich immer Vorteile. Du kannst auf der einen Seite mehr auf deine eigenen Probleme eingehen, wenn du eigene Lösungen sozusagen anbietest und suchst, aber dir vergeht oder du verpasst dann sozusagen den externen Input, der natürlich ganz, ganz viel hilft und dir auch den Teilnehmern, den Mitarbeitern in den Unternehmen natürlich auch ganz viele Netzwerkopportunitäten liefert und einfach Chancen bietet, die weit über das vielleicht Bekannte und Existierende hinausgeht, weil man ja doch vielleicht immer in so einer, ich will nicht sagen, aber in so ein bisschen firmenspezifischen Denke unterwegs ist und wenn alle aus demselben Stall kommen sozusagen, besteht immer die Gefahr, dass da mit Scheuklappen dann gearbeitet wird oder gedacht wird. Gar nicht böswillig, aber einfach aus der Natur der Sache heraus.
Ja, wir haben jetzt viel über die Lernenden gesprochen. Lass uns mal jetzt mal auf die Trainerinnen gucken. Wir haben ja auch hier unter unseren Zuhörern viele, viele Trainerinnen und auch Coaches. Es hat sich ja jetzt auch schon so ein bisschen der Begriff, das schreckliches Wort, Denglisch, Learning Facilitators, glaube ich, entwickelt, des agilen Lernbegleiters. Und da sehen wir ja auch schon, dass der Begriff des Trainers oder der Trainerin aufgeweicht wird. Und das ist ja bei euch jetzt oder bei dieser Form, beim kohortenbasierten Lernen ja noch deutlicher wird es ja sichtbar, dass eigentlich hier der Trainer zu einem Lernbegleiter wird, der zwar immer noch als strukturgebender Moderator da ist, der natürlich auch sehr viel Wissen einbringt. Ja, ansonsten dessen Aufgabe sich ja sehr stark auch in die Moderation und in die Begleitung dieser Lerngruppe entwickelt. Wie würdest du sagen, wie schwierig ist das eigentlich für einen klassischen Trainer, in diese neue Rolle reinzuschlüpfen? Welche Erfahrungen konntet ihr dort machen? Mussten das die Trainer, mit denen ihr arbeitet, erst selber noch lernen oder hat sich das sozusagen in einer gemeinsamen Projektfindung dann ergeben? Wie siehst du das?
Also als wir gestartet haben, haben wir tatsächlich ganz klar strukturierte Coachings auch für unsere Facilitator, wie du sie ja auch gerade genannt hast, angeboten und gemacht, um sicherzustellen, dass auf der einen Seite natürlich die Inhalte auch fundiert hinterfüttert waren und mitgeteilt worden werden können. Auf der anderen Seite aber natürlich auch das Zwischenmenschliche, sag ich mal, und die Art und Weise, wie das kommuniziert wird und wie auch in so einer Gruppe darauf geachtet werden muss, wie die Inhalte vermittelt werden, damit auch das ausreichend sichergestellt ist. Und das war natürlich ein Prozess und das ist auch ein Coaching für unsere Speaker gewesen. Aber das ist etwas, was wir immer mehr und mehr sehen. Und als wir vor ein paar Jahren damit angefangen haben, war das sicherlich eine größere Herausforderung, als es jetzt ist, weil es tatsächlich durch diese unterschiedlichen neuen Lernformate, die auch immer mehr und mehr zu so Guided Learning Journeys ja auch kombiniert werden können, gerade dieser moderierende Anteil immer wichtiger wird für die Coaches. Und dementsprechend sehen wir, dass da durchaus mehr und mehr Erfahrung entsteht, durch solche Programme durchzuführen und das Gespür auch zu haben, dass es nicht nur auf diese fachliche Vermittlung ankommt, sondern eben auch auf die Art und Weise der Kommunikation, des Anteaserns im richtigen Moment, die richtigen Sachen anzustupsen, sage ich mal, und anzuteasern. Was wir einerseits über die Facilitator und Coaches natürlich machen, andererseits auch durch so eine gewisse Lernstruktur, die wir in unseren Programmen natürlich dann auch vorgeben.
Mhm. Wir diskutieren es ja aber auch, du weißt ja, wir sind ja auch ein Softwareanbieter, auch laufend intern, für welche Inhalte eigentlich kohortenbasiertes Lernen in Betracht kommt. Und ich glaube, bei vielen Inhalten ist das völlig klar. Also jetzt gerade das, was ihr auch mit OMR macht, nicht Social Media Marketing, da gibt es auch sonst noch andere Anbieter in diesem Marketing-Kontext. Aber würdest du sagen, dass das für jeden Inhalt geeignet ist? Oder gibt es Inhalte, wo man sagt, nee, da ist eigentlich, also wir lassen mal das klassische Führungskräftetraining vielleicht ein bisschen außen vor, nicht, wo es sehr stark um die persönliche Betreuung geht. Aber nehmen wir mal so diesen Bereich der ganzen Soft Skills. Würdest du sagen, das ist auch geeignet für kohortenbasiertes Lernen? Oder würdest du sagen, es gibt bestimmte oder auch andere Bereiche, die nicht so geeignet sind?
Ich glaube, alle Themen, die man sich erarbeiten muss, wo es auch Interpretationsspielraum geht, wo gerade die Inhalte wachsen, indem man in den Austausch geht und wo es keine Musterlösung so zwingend geben muss, die eignen sich sehr, sehr gut für dieses kohortenbasierte Lernen. Wenn es jetzt um, ich weiß nicht, jetzt mal schnöde Compliance-Regeln geht oder so, wo man eh nicht in der Gruppe drüber diskutiert oder wo es nur irgendwie eine Wäscheliste an Punkten gibt, das ist dann etwas, was man sicherlich auch auf eine andere Art und Weise vermitteln kann. Aber auch da ist eigentlich durch eine etwas interaktivere Gestaltung des Lernens, und da gehören Social Learning-Elemente dann einfach auch zwingend dazu, ist der Lernerfolg immer größer. Insofern sehe ich gar nicht mal so eine starke Einschränkung der Themen, die damit abbildbar sind. Allerdings bieten sich Themen an, wo es mehr Spielraum geht, wo es geben kann, wo es mehr Interpretationsraum oder Kreativität geben kann. Die sind dann natürlich, oder die profitieren dadurch natürlich noch stärker durch den Austausch als solchen so Standardthemen, sage ich mal, wo es jetzt nicht so viel Wege links und rechts zum Ziel gibt.
Das mit dem Lernerfolg ist völlig klar. Lass uns mal jetzt auf das Thema des Preispunkts und auch des Geschäftsmodelldenkens, was ja oft angeführt wird als Vorteil des reinen On-Demand, des selbstgesteuerten Lernens, ist ja die Skalierbarkeit. Das heißt, der Hersteller hat nur einmal die Herstellungskosten und kann dann diese Lerninhalte ja unbegrenzt distribuieren, ob das jetzt für, also über alle möglichen Plattformen. Mhm. Bei der reinen Präsenzschulung habe ich ja immer die Limitierung, dass es 1:1 ist. Ja, das heißt, ich verkaufe immer nur meine Arbeitszeit und kann nicht skalieren. Wie ist denn das jetzt eigentlich bei der Lernkohorte? Wie sieht da ein sinnvoller und auch möglicher Mix aus zwischen On-Demand-Inhalten, die ich skalieren lassen kann als Trainer, und welchen, wo ich dann 1:1 gehe? Und kann ich am Ende, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, kann ich am Ende eigentlich eine bessere Wertschöpfung erreichen als in einer reinen Präsenzveranstaltung aus Perspektive des Trainers jetzt?
Auf jeden Fall ist das möglich. Ich glaube, wir haben ein, hängt ein bisschen von den unterschiedlichen Programmen ab, aber du mischt ja am Ende diese Präsenzzeiten ganz stark mit den Lernzeiten, die du dann, wie gesagt, ja individuell und flexibel auch selber gestalten kannst, zeitlich, ne? Und dementsprechend hast du natürlich die Möglichkeit, sehr viel besser zu skalieren als im normalen 1:1 Präsenztraining. Da bist du einfach, da kannst du ja nicht mehr machen, als du an Zeit hast. Und in unserem Ansatz ist es so, dass wir über Wochen Programme und Lernziele da entwickeln und die Teilnehmer da durchlaufen. Diese tatsächlichen Live-Elemente, wo der Facilitator dabei ist, das sind dann irgendwas zwischen 10% und 20% der Zeit. Weil der Lernaufwand, wenn wir jetzt mal 4 Stunden Lernaufwand die Woche machen und das über mehrere Wochen hinziehen, dann bist du vielleicht bei 50 Stunden Lernen oder so. Du hast aber an Live-Events dann eben nur einen Bruchteil dieser Zeit, weil du drumherum halt Übungen machst, typische E-Learning-Elemente da ergänzen kannst, um Sachen zu lernen, und auch durch Social Learning und durch Gruppendiskussionen, durch Projektarbeiten etc. den Lerneffekt auch triggern kannst und steuern kannst, ohne dass du den Facilitator da die ganze Zeit dabei haben muss, ne? Weil die Gruppe ja durch sich, also auch durch einen Lernprozess geht und gewisse Ziele erreicht. Wenn die Gruppe jetzt gut angeleitet ist und entsprechend das richtige Material hat, dann dient der Facilitator am Ende, der Speaker am Ende dazu, das vielleicht nochmal zusammenzufassen, einen Überblick zu geben, Q&A, Feedback etc. zu geben. Aber ein Großteil des Lernens kann ja strukturiert vorher abgebildet werden und sichergestellt werden. Und der Coach, der Trainer, der Speaker ist dann dafür da, um dann das Feedback zu geben, die Evaluation zu geben für die Erarbeitung vielleicht, die dahinter stecken. Und dementsprechend ist der Zeitinvest natürlich wesentlich geringer als das, was am Ende die Lernenden da reinstecken müssen.
Wobei, es kommt ja noch der Moderationsaufwand dazu, nicht? Und das Begleitende. Du hattest jetzt gerade gesagt, 10-15% der gesamten Lernzeit sind live. Das andere sind dann eben On-Demand-Inhalte, sind Gruppeninhalte. Wie hoch ist der Moderationsaufwand? Und gibt es auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer dann 1:1 Coachings nochmal in Anspruch nehmen, wird das dann extra vergütet? Also ich will so ein bisschen eigentlich jetzt verstehen, wie hoch eigentlich die Herstellungskosten, nicht jetzt bei euch konkret als Unternehmer, keine Sorge, ja, sondern wir gucken jetzt immer, oder wir machen das ja hier für Trainer, die sich für ein solches Modell interessieren und die natürlich sich jetzt die Frage stellen, wie hoch sind die Herstellungskosten dabei? Ja, das heißt, wie viel Zeit muss ich in Live stecken? Wie viel Zeit muss ich in Moderation stecken? Und wie viel kann ich dann aber auch in gewisser Weise abgeben? Nicht? Das sind ja dann Elemente, das ist ja letztendlich User-Generated Content, Group-Generated Content an dieser Stelle.
Richtig.
Da kommt der alte Begriff aus der frühen Web 2.0-Zeit, das Aal-Prinzip, nicht? Andere arbeiten lassen, kommt da wieder rein. Ja, das hat's ja alles schon mal, wurde ja alles schon mal sehr kontrovers diskutiert. Aber es ist ja nur gut, weil am Ende der Erfolg ist ja das Entscheidende, nicht? Und wenn der Lernerfolg auf diesem Wege erreicht werden kann, dann ist das ja völlig in Ordnung. Trotzdem, lass uns noch mal ein bisschen mehr Transparenz reingeben in die Herstellungskosten. Also wie viel Moderationsaufwand hat man dort? Womit muss man rechnen?
Das kommt total natürlich darauf an, wie du den Kurs gestaltest. Aber du kannst den Moderationsaufwand gegen Null gehen lassen. Also unsere Programme sind ja durch eine klare Struktur, durch einen virtuellen Campus, der genau diesen roten Faden und diese rote Linie gibt, klar von den Aufgaben her, von dem Flow her vorgegeben, sage ich mal, dass du einen Moderator nicht zwingend brauchst. Und das ist auch, also das dementsprechend eine große Frage, wenn du jetzt als Coach dir solche Programme überlegst, inwiefern du deinen Moderationsanteil die eigentlich sparen kannst, indem du vorher mit relativ viel Einmalaufwand vorneweg eine Struktur gibst und den roten Faden gibst, den die Lernenden auf jeden Fall brauchen. Das kannst du aber durchaus leisten und schaffst natürlich durch interaktive Elemente und durch Live-Sessions und durch vielleicht Q&A oder auch ein Kick-Off oder am Ende eine Graduation oder wie auch immer du das machst, kannst du trotzdem ganz viel persönlichen Bezug herstellen, ohne dass du zwingend immer wieder irgendwie moderieren musst. Du kannst ja auch Moderationselemente personalisieren, indem du irgendwelche Videos machst oder so und immer wieder punktuell auftauchst. Aber das ist mit relativ wenig Aufwand auf die Gesamtnutzungszeit eines solchen Programms abbildbar, ne? Weil du es ja einmal vorweg hast, da hast du auch einen Riesenhaufen an Arbeit, sage ich mal, um das zu erstellen. Aber wenn du deinen Inhalt weitestgehend erstmal strukturiert hast, dann kannst du den natürlich relativ gut ohne riesigen Zusatzaufwand durchspielen, mit Ausnahme von solchen Live-Elementen. Und das musst du dann immer wieder entscheiden, wie viel braucht denn dein Kurs? Wie viel braucht auch deine Zielgruppe? Ne? Einige sind vielleicht, kommt auch darauf an, was du für Inhalte machst, an einem Netzwerkaustausch, an einem Live-Event und an einer persönlichen Diskussion mehr interessiert als vielleicht andere Zielgruppen. Das hängt davon, glaube ich, sehr stark ab. Aber ich glaube, Benchmark mit 10-20%, sage ich mal, Live-Anteil an so einem Programm, kannst du auf jeden Fall tolle Programme machen, wo auch kein Mensch irgendwie das Gefühl hat, dass da zu wenig Live-Coaching oder Betreuung oder Diskussion dabei ist.
Also wir haben neulich mal in seinem Planspiel hier intern überlegt, ob man das eigentlich auch zu 100% on demand machen könnte, um das jetzt auf die Spitze zu treiben, nicht 10-15%. Du hast natürlich gerade schon gesagt, es hängt immer von den Inhalten ab. Aber wäre das für dich hier und Teilnehmer natürlich, aber wäre das für dich auch denkbar, dass man so etwas in einem Modell jetzt mal wirklich zu 100% on demand macht und damit auch voll automatisiert?
Und dann bist du wieder bei 100% on demand. Und,
aber ich habe eben die Lerngruppe drin, nicht? Das heißt, es wäre letztendlich das, was jetzt ja eben, also wir wissen ja alle, dass diese Completion Rate eben bei Udemy und Co. nicht so hoch ist. Also wenn man das jetzt sozusagen kombinieren würde, es wäre ja mal ein Versuch wert, nicht? Ob man das auch 100% on demand machen kann.
Also du kannst es mit Sicherheit machen. Auch das ist, ich meine, es kann immer mal, also wir recorden unsere Live-Sessions sowieso. Ne? Also alles, was live ist, wird aufgenommen und wird dann im Nachgang auf dem Campus zur Verfügung gestellt, weil es immer natürlich sein kann, dass man krank ist, nicht kann oder so, gerade wenn das ein längerer Zeitraum eines solchen Programms ist, passiert es ja immer wieder, dass man nicht immer dabei sein kann. Und dementsprechend funktioniert das natürlich. Das kann man in die Spitze treiben und von vornherein so spielen und denken. Ich glaube, nur darunter leidet am Ende ja die Authentizität eines solchen Programms. Ne, du willst ja auch, du baust eine persönliche Bindung auch zu dem Referenten oder dem Speaker oder dem Gesicht oder den Gesichtern, je nachdem, wie du es gestaltest, auf. Das passiert natürlich deutlich stärker, wenn du auch einen wirklichen Austausch hast oder das Gefühl zumindest eines Austausches hast und das nicht nur eine Konserve ist. Insofern leidet die Qualität darunter, aber auch das ist sicherlich mit je mehr Mühe du dir gibst, das sag ich mal, das individuell zu machen, desto mehr kannst du diesen Eindruck, glaube ich, auch schaffen, dass trotzdem irgendwie eine persönliche Ebene entsteht, ohne dass wirklich was live da ist. Ich glaube allerdings, dass ein gutes Programm das schon auch braucht, auch um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, spielt das auch eine Rolle, zu wissen, hey, ich habe wirklich den Austausch, ich habe den Kontakt, ich sehe den auch mal live. Du kannst natürlich auch über ein Forum, über einen Chat, über irgendwelche Messenger-Angebote in solchen Programmen auch nochmal eine persönliche Bindung aufbauen. Es muss ja nicht immer ein Live in die Kamera gucken sein oder irgendwie vor Ort sein, wenn es blended wäre. Also auch da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten ja mittlerweile, das durchaus sicherzustellen. Das ist am Ende ja ein Zeitinvestment, über welchen Kanal ich diese persönliche Ebene reinbringe. Ist so eine Frage. Und mit welchem Team du das vielleicht auch machst. Auch bei uns ist es so, dass wir im Hintergrund ein Support-Team haben, Learner Experience Team, was sowohl inhaltliche Unterstützung bei Fragen gibt, wenn man das irgendwie mal zu schnell war oder unklar war oder so, aber auch administrative Fragen klärt, gerade bei so einem längeren Verlauf von solchen Programmen, einfach Unterstützung gibt, Lernanstöße teilt, ein paar Impulse gibt und so weiter. Das machen wir auch, weil wir das als enorm wichtig empfinden. Und das ist dann natürlich auch, das kann der Coach selber machen, das kann er aber natürlich auch mit einem Support-Team im Hintergrund vielleicht auch noch ein bisschen auslagern.
Und wahrscheinlich ist das ja auch ganz wichtig für den Preispunkt, nicht? Nach meinem Verständnis ist die Zahlungsbereitschaft ja deutlich höher, wenn ich dieses Live-Element habe. Ne? Das heißt, mit einem reinen Konserve, das sind ja auch das, was man von den Unternehmen jetzt immer mehr hört. Das, was ihr da online macht, das ist weniger wert, keine Reisekosten. Und wenn es on demand ist, dann ja zahle ich sowieso nur 10%. Das heißt, das ist ja eigentlich hier auch ein deutlicher Verstärker, um höherpreisiger zu verkaufen, nicht? Und das scheint ja auch so zu funktionieren. Also wieder die US-Vorbilder, die langen ja richtig zu. Ja, das sind ja sehr, sehr teure Kohorten. Wie ist da deine Einschätzung von dem Preispunkt? Kommt ein kohortenbasiertes Training in etwa an den Preispunkt einer Präsenzschulung heran, ist deutlich niedriger. Wie siehst du das?
Nö, also das ist tatsächlich so, dass du leicht in vierstelligen, also über 1.000 Euro an Teilnahmegebühren, 1.000, 2.000 Euro so um den Dreh an Teilnahmegebühren dann auch verlangen kannst und musst für so ein Kohortentraining. Was dann ja vergleichbar ist mit einer Teilnahmegebühr für irgendein 2-Tage-Seminar oder so vielleicht, weiß ich nicht. Ne? Am Ende kriegst du eine deutlich höhere Flexibilität. Du kriegst trotzdem diese persönliche Ebene. Du hast einen viel größeren Netzwerkeffekt bei solchen Kohorten. Du kriegst in der Regel das 3-, 4-, 5-fache an Lernvolumen und an Lernzeit und an Aktualität geliefert. Also insofern ist das mit Sicherheit viel, viel höherwertig einzuschätzen als so diese klassischen 24/7-Geschichten, wo du ja am Ende auch ja einen Zugang gibst und dann eine Konserve dann irgendwie dir abarbeitest. Aber das hat natürlich nicht die individuelle Note, das hat nicht die begleitenden Aspekte, das hat nicht diesen Zusammenarbeitscharakter, es motiviert nicht so und dementsprechend ist es ein völlig anderes Produkt. Und mit den Komponenten, die ich gerade nannte, kannst du einfach auch einen höheren Preispunkt verlangen, weil, wie gesagt, am Ende kommt es immer darauf an, dass du deine Lernziele erreichst und dass du das, was du vermitteln möchtest, dass das in den Köpfen bleibt, weil dafür machen ja Unternehmen und Menschen auch die Weiterbildung, damit sie mehr wissen und auch wissen, wie es funktioniert und auch langfristig anwenden können. Und das funktioniert halt mit diesen Elementen deutlich besser, als wenn ich on demand irgendwo nur Zugang verschaffe, weil man dann häufig irgendwie erschlagen wird, nicht richtig durchgeführt wird, sich langweilt etc.
Okay, also wenn wir das jetzt mal auf so ein bisschen auf so eine Metaebene ziehen, digitale Transformation, ja, der Weiterbildung, dann sehen wir ja eigentlich, dass hier durch die Digitalisierung auf mindestens beiden Seiten Vorteile entstehen. Das heißt, du hast gerade gesagt, ich kriege für den gleichen Preis die 4- bis 5-fache Lernzeit. Das heißt, der Teilnehmer kriegt durch die Digitalisierung nicht nur ein besseres Lernergebnis, sondern er kriegt effektiv mehr Zeit. Mhm. Und der Anbieter, so analytisch bin ich jetzt mal, der Anbieter erhöht natürlich auch die Marge, weil die Herstellungskosten ja deutlich darunter sind, nicht? Weil ich eben nicht 1:1 trainiere, sondern 10 bis 15%. Das heißt, meine Herstellungskosten sind ja deutlich drunter. Und indem ich die Kohorten ja immer wieder ablaufen lassen kann, habe ich diesen Einmalaufwand, die Kohorte zu entwickeln. Die kann ich ja auch dann letztendlich umlegen, nicht? Auf die weiteren Kohorten.
Richtig.
Ich wollte es jetzt euch nicht so da in die Karten gucken, aber letztendlich ist das ja für jeden, der jetzt nachrechnet.
Es ist ein skalierbareres Modell, natürlich. Ja, du hast Einmalaufwand am Anfang, einen großen Einmalaufwand, bevor du überhaupt loslegen kannst. Und der muss sich dann über die Anzahl der Kohorten, die du dann durchführst, wieder einspielen. Du darfst nichtsdestotrotz nicht vergessen, dass du immer doch relativ hohen Maintenance-Aufwand, Wartungsaufwand für die Inhalte hast, gerade wenn du wie wir im Digitalisierungskontext, im Digital-Marketing-Kontext unterwegs bist, da entwickeln sich Sachen natürlich rasend schnell und da musst du immer wieder sicherstellen, dass du da auch keine veralteten Sachen irgendwie mitteilst und kommunizierst und weitergibst. Und dementsprechend, das ist natürlich, also ein kontinuierlicher Aufwand, die Inhalte aktuell zu halten und gut zu halten und auch immer wieder zu verbessern, klar. Aber je nach Größenordnung der Veränderungen, die sich vielleicht dann ergeben, hast du mal mehr, mal weniger Aufwand. Aber du hast halt nicht wie sonst vielleicht immer wieder neuen Produktionsaufwand. Und dadurch, dass du halt, wie gesagt, vielleicht 20% im Maximalfall an Live-Zeit sozusagen investieren musst, skaliert das oder kann das schon skalieren, na klar.
Ja, und ich sehe sogar noch einen weiteren Vorteil jetzt für den Anbieter. Er kriegt natürlich laufendes, also diese Aktualisierung, klar, die sehe ich, aber er kriegt natürlich durch die Teilnehmer laufend auch das Feedback. Das heißt, er kann eigentlich laufend die Inhalte optimieren. Und kriegt auch aus dem Markt das Feedback, was fehlt, was aktualisiert werden müsste und so weiter. Das heißt, wenn da mal ein altes Video drin ist, dann muss man danach nicht suchen. Das wird einem schon gesagt.
Das wird einem gesagt, ja, ganz sicher.
Sag mal, auch mal in Richtung Marketing und Vertrieb. So wie ich das sehe, ist das ja, also es sind ja feste Zeiträume. Ja? Das heißt, eine Kohorte wird jetzt zum Beispiel zum 1. November angeboten. Wie schwierig ist das, diesen Vertrieb auszusteuern? Also es sind ja, wenn ich das richtig sehe, immer Anmeldefenster, die auf ein paar Wochen laufen, sodass ihr dann eigentlich sehen könnt, ob man die Kohorte voll bekommt. Kann man die Kohorte dann auch splitten, wenn man sieht, oh, wir sind überbucht, macht man dann aus einer zwei Kohorten? Wie lässt sich da der Vertrieb aussteuern?
Ja, also genauso wie du sagst, ne? Also du hast ja in der Regel eine Kohortenplanung, die, sag ich mal, die nächsten 6 bis 12 Monate sicherlich abdecken sollte. Du hast die Möglichkeit, je nach Inhalt und je nachdem, was du in diesen Kohorten natürlich beibringst und machst, auch die Möglichkeit, Kohorten parallel laufen zu lassen, ne? Also du musst ja nicht mit der einen fertig sein, um die nächste starten zu können, zwingend. Wie gesagt, immer ein bisschen abhängig vom Programm. Und du hast dadurch natürlich die Möglichkeit, entsprechend mit einem entsprechenden Vorlauf auch zu verkaufen. Wenn du, also Nachteil davon ist sicherlich, wenn du nicht ausreichend verkaufst, dann gehst du mit einer oder besteht die Gefahr, unterbesetzt sozusagen in so eine Kohorte zu gehen, ne? Weil du dann, du hast ja einen fixen Starttermin, wenn du eine gewisse Anzahl an Leuten hast, die da gebucht haben, die dann aber vielleicht nicht deine kritische Grenze erreichen, dann buchst du die ja nicht alle wieder um, so, ne? Und deswegen, da hast du auf der einen Seite das Risiko, auf der anderen Seite im positiven Falle ist es ja ein leichtes dann, erstmal ist die Skalierung mit der Anzahl an der Leute ist jetzt eigentlich fast schon beliebig. Und wenn du aus didaktischen oder auch gruppenerfahrungsspezifischen Gründen deine Kohorte splitten möchtest, dann kannst du das ja eigentlich problemlos tun. Mhm. Dann musst du vielleicht, dann hast du diese Live-Elemente, die du vielleicht trotzdem zusammen machst oder die du dann irgendwie verdoppelst, aber immer noch nur mit, wie gesagt, irgendwas zwischen 10% und 20% der Zeit veranschlagen musst.
Setzt aber trotzdem dann noch gut, ihr seid ein Unternehmen für den Trainer, die wollen wir jetzt ja nicht vergessen, unsere Trainerin. Setzt das aber eben neben dieser neuen didaktischen Qualifikation dann eben auch letztendlich eine Kompetenz
im Vertrieb,
im digitalen Vertrieb voraus, ne? Dass man da und vor allem digitales Marketing natürlich, ne?
Richtig.
Macht ihr wahrscheinlich sehr viel über AdWords, ja. Kann ich mir vorstellen. Social Advertising, genau. AdWords.
Richtig, ja.
Aber also klassisches Performance-Marketing und das hilft natürlich auch, weil letztendlich die Customer Acquisition Cost, die kennt man und kann dann die Kampagnen auch wahrscheinlich darauf optimieren. Das müsste schon, lässt sich wahrscheinlich ganz gut abbilden.
Genau, und Content-Marketing machen wir auch hier, ne? Also genau das, das ist es und das sind sicherlich auch die Kompetenzen, die dann perspektivisch gefragt werden, weil du ja mit einem, also für so kohortbasiertes Lernen mit einem spezifischen Starttermin auch idealerweise deine Mindestanzahl an Teilnehmern irgendwie akquiriert haben musst. Und das hängt natürlich von dem jeweiligen Setup ab, wie du da unterwegs sein möchtest, wie viele du brauchst, damit sich das für dich rechnet als Einzelcoach. Und insofern musst du auf einen Zieltermin hin akquirieren und kannst nicht, sag ich mal, deinen Kalender zücken und sagen, okay, an den Tagen habe ich Zeit, da mache ich dann mal was. Sondern du musst ja so ein Programm dann auch planen, weil du ja
klar.
Auch
klar.
Über einen Zeitraum dann das
aber durchaus. Das sind Trainer ja sowieso gewohnt, nicht, das zu machen. Und die sind es ja auch gewohnt, wenn sie mal ein Training nicht voll kriegen, dann auch anzurufen, zu sagen, es klappt nicht, wir machen das 4 Wochen später. Nicht? Das ist ja auch durchaus nicht unüblich. Jetzt haben wir ein super Gespräch gemacht, ohne ein einziges Mal den Begriff Covid-19 in den Mund zu nehmen. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich glaube, damit haben wir die meisten Podcasts angefangen. Trotzdem am Ende nochmal, hat dieses euer Geschäft und dieses Modell, hat das jetzt nochmal Auftrieb bekommen, dass sich einfach die Akzeptanz von Wissensvermittlung über Zoom, Microsoft Teams, also über digitales Conferencing nochmal deutlich verbessert hat?
Ja, die Akzeptanz für Distanzlernen ist einfach stark gestiegen, muss man einfach sagen, ne? Also ich glaube, das hat uns Jahre der Kommunikation gespart, dass wir jetzt alle gezwungen worden sind, über alle möglichen Arten der Konversation über den Bildschirm zu führen und damit natürlich auch das Lernen jetzt, sag ich mal, so auch gelebt worden ist und das letzte Jahr mal mehr, mal weniger erfolgreich in unterschiedlichen Themen einfach, dass es da normal geworden ist, keine Präsenzveranstaltung mehr zu machen, nur selbst in den Schulen und so weiter, es ist ja alles nur noch über Video gelaufen. Und dadurch, dass es akzeptiert und gelernt ist, fällt dieser Teil des Sales-Pitches, sage ich mal, zukünftig weg. Weil man muss, ne, das war früher immer noch, als es nicht so war, war es immer noch wichtig zu erklären, was für Vorteile E-Learning und Online-Learning auf Online-Plattformen mitbringt, nämlich diese zeitliche Flexibilität, keine Reisekosten, viel intensivere Beschäftigung, Medienmix, etc. Ne? Und das ist mittlerweile gelernt. Das haben alle verstanden. Und insofern ist jetzt die große Herausforderung, glaube ich, nur funktionierende Lernprogramme zu entwickeln, die entsprechenden Lernziele auch erreichen. Und zwar dann vielleicht auch in einer Konstellation erreichen, wo ich mit vielen Leuten gemeinsam in so einem Programm sitze. und dann trotzdem irgendwie begleitet werden kann, ne, obwohl da 150 Leute drinstecken. Das ist dann die Herausforderung. Und da muss man sicherlich immer noch viel erklären, wie das funktioniert und so weiter. Aber es ist halt nicht mehr erforderlich zu erklären, dass E-Learning und Online-Learning funktioniert, wenn es gut gemacht ist und dass es da gute Lösungen gibt, die auch viel günstiger sind am Ende für den Teilnehmer, weil er eben nicht, keine Ahnung, 3 Tage in irgendeinem Hotel übernachten muss, Reisekosten hat und dann noch ein paar Tage irgendwie an Travel verliert.
Ja, genau, das haben wir jetzt ja auch alle.
Das haben alle verstanden. Und das ist wichtig für den Markt. Das hat es deutlich beschleunigt. Das eröffnet viele neue Möglichkeiten und Chancen sicherlich im Bereich.
Super. Eine letzte Frage, weil du es gerade erwähnt hast, die Teilnehmerzahl. Gibt es eine Obergrenze, ich würde jetzt fast sagen, eine physikalische Obergrenze für die Größe von Kohorten? Natürlich hängt es jetzt vom Thema ab, das ist völlig klar. Aber wo seht ihr Obergrenzen?
Das kommt wieder, es ist immer eine blöde Antwort, aber es kommt immer wieder auf die Gestaltung solcher Programme an. Wenn du interaktive Elemente, wenn du interaktives Miteinanderarbeiten haben möchtest, dann gibt es da sicherlich Grenzen. Die sind aber auch wiederum dadurch beeinflussbar, wie man so ein Programm strukturiert. Du kannst ja immer noch aus 1.000 Leuten, könntest du 100 Gruppen machen, à 10 Leuten, die dann wieder zusammenarbeiten, die du danach wieder durchmischst. So machen wir das mit unseren Programmen. Also da ist es durchaus möglich, mehrere hundert Leute durch ein Programm zu führen, ohne dass sie sich irgendwie wie eine Ameise in einem Ameisenhaufen fühlen, sondern durch immer wieder zusammenziehen zu kleinen Arbeitsgruppen kannst du das wunderbar hinbekommen, dass immer noch dieses Persönliche entsteht. Ansonsten sind es eigentlich nur technische Restriktionen, also einige Videosysteme oder einige Chat-Systeme oder einige Breakout-Geschichten oder so funktionieren nur mit einer gewissen Anzahl an Leuten. Oder kannst du nur in x Gruppen, Untergruppen es irgendwie aufteilen. Aber das ist in der Regel eigentlich kein Problem. Es kommt eher darauf an, wie du deinen Content gestaltest und wie du deine Learning Journey gestaltest und wie du dann die große Menge an Leuten vielleicht in kleinere Gruppen unterteilen kannst und wie geschickt du da drin bist.
Klasse, Marc. Vielen Dank. Super Einsichten.
Sehr gerne.
Wer sich mit dir vernetzen möchte, findet dich auf LinkedIn.
Richtig.
Ich danke für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Andreas.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Podcast heute mit Marc Johansen, dem CEO und Founder von Head Start Studios. Ich danke euch wie immer fürs Reinhören und freue mich, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder reinhören möchtet. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.